8 Artillerietürme und eine gesamte Kasernenanlage auf luftigen 3100 Metern Höhe. Das gibt's auf dem Mont Chabaton in den Westalpen. Und der ist nicht nur militärstrategisch von besonderer Bedeutung für das Susatal, sondern auch für Mountainbiker heutzutage ein absolutes Highlight in den Westalpen. Und wenn ihr erfahren wollt, was es in den Westalpen, genauer gesagt im Susatal und der Region um Montgenèvre noch alles zu entdecken gibt, dann bleibt jetzt dran bei Super Trails, denn wir nehmen euch heute mit eben ins wunderschöne Susatal im italienischen Piemont und an der Grenze rüber nach Frankreich.
Servus ihr Streckenentdecker und Trailsurfer. Ihr seid bei Super Trails, dem ersten Mountainbike-Revierguide im Podcast-Format. Und hier sind eure Trailguides, Markus Gräber und Maxi Dickerhoff. Also, auf die Sättel, fertig, los!
Und damit ein herzliches Servus, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Der Maxi ist wieder dran und neben mir sitzt wie immer der Markus.
Servus, hallo.
Und weil wir uns heute mit den Westalpen beschäftigen, wir gemeinsam auch schon mal vor einigen Jahren dort waren für eine Geschichte im EMTB-Magazin.
Fürs Buch waren wir da.
Fürs Buch auch.
Fürs Supertrail-Buch.
Genau, Supertrail, 40 Supertrails in den Alpen.
Genau.
Das Buch, das du mit Gitter zusammen geschrieben hast, über die wirklich die besten Trails, die es für Mountainbiker und E-Mountainbiker in den Alpen zu finden gibt.
Richtig.
Und wir haben damals gleich zwei Trails sogar eigentlich direkt vis-à-vis, ich sag mal, abgefrühstückt. Genau. Aber das wird abgefrühstückt, wird den Trails eigentlich gar nicht gerecht, weil es war wirklich schon was Besonderes. Sowohl der Mont Chabaton wie auch der Lago di Sette Colori.
Trail,
ja. Genau, der wirklich auf der genau gegenüberliegenden Talseite liegt. Ja, aber wie gesagt, so viel haben wir selber da noch gar nicht entdeckt. Deswegen haben wir uns heute einen ausgewiesenen Westalpenspezialisten ins Studio geholt und ich begrüße ganz ehrlich den Eric Haufe von Ride Alpine Trails. Eric, servus.
Ja, servus Maxi, servus Markus. Ja, schön, dass es klappt und ich ein paar Geschichten auch aus den Westalpen erzählen kann. Freue mich richtig drauf.
Eric, wie kommt es denn, dass du dich da so gut auskennst?
Boah, ist eine gute Frage. Im Endeffekt, habe ich irgendwann mal vor eineinhalb Jahrzehnten einen Freund kennengelernt, der aus dem Allgäu ist und da lebt. Und mit dem habe ich irgendwie diese Reise begonnen. Und seitdem verbringe ich echt eigentlich jedes Jahr ein paar Monate mit dem Fahrrad in den Westalpen. Und ja, habe mir da irgendwie über die letzten 12 Jahre, glaube ich, relativ viel angeschaut. Die Geschichten da, die man dazu erzählen kann, sind vielseitig und ein paar gibt's heute und viele weitere gibt's auf jeden Fall auch in Zukunft, weil die Westalpen sind groß und sehr, sehr schön.
Ja, auch das Susatal als solches ist ja schon eigentlich ziemlich weitläufig. Es, im Ort Susa selbst macht das Tal ja dann nochmal eine Abzweigung, erstreckt sich einmal in Richtung Badonecchia und Richtung Fréjus-Tunnel, der Grenze in Richtung französische Savoyen. Und wenn man in Susa selbst links abbiegt, beziehungsweise in Oulux, dann geht es eben in Richtung Montgenèvre, grob gesagt Richtung Briançon auf der französischen Seite. Und beide Täler dieser, würde fast sagen, stimmgabelartigen Formation, die man dort findet, die haben eben richtige Highlight-Trails für Mountainbiker zu bieten und tatsächlich auch einige kleine, aber sehr, sehr feine Bikeparks. Um das heute in dieser Sendung alles unter einen Hut zu bringen, wollen wir euch jetzt einfach mal mitnehmen auf eine Reise ins Susatal. Und wir beginnen unsere Reise ausgehend eben von Deutschland. Konkreter gesagt, wir starten jetzt mal hier im Süden der Republik. Wir sitzen ja alle drei gerade im Allgäu. Und wenn wir jetzt dort in die Richtung fahren würden, dann geht es erstmal am Bodensee vorbei, ins Tessin und dann vorbei an Mailand in Richtung Turin. Und wenn man Turin passiert hat, dann sind es noch ziemlich genau 100 Kilometer bis nach Oulux. Und dann taucht man eben allmählich in das bekannte Susatal ein. Und in Susa selbst, die Hauptstadt des gleichnamigen Tals, da gibt es schon einen Berg, den ich bis dahin noch gar nicht kannte, von dem der Eric eben heute erzählt hat. Vielleicht magst du da ein paar Worte zu sagen.
Ja, voll. Also im Endeffekt so auf halbem Weg eigentlich zwischen Turin und dem Susa-Tal bis zum Ende liegt direkt über den Dächern von Susa der Rocca Melone, der mit Abstand der höchste Berg in dem Tal ist und der hat 3500 und ein bisschen was Meter, ist auch ziemlich bekannt bei Pilgern, mit einer großen Statue, wie man sie vielleicht aus Rio kennt. Und das ist eigentlich das absolute Highlight. Und leider müssen wir uns alle drei eingestehen, dass wir das alle noch nicht geschafft haben, dem zum Radeln. Aber wir haben uns heute schon fest vorgenommen, dass wir das mal gemeinsam machen werden. Aber jetzt für heute lassen wir den einfach mal da liegen am Wegesrand und fahren noch ein paar Kilometer weiter ins Tal hinter, Richtung Fréjus-Tunnel. Und am Fuße dessen liegt einfach ein kleiner Ort, Badonecchia, der auch im Sommer mit einem kleinen, aber feinen Bikepark irgendwie auf die Biker wartet, am Ende der Straße quasi und auf jeden Fall für die Biker was zum Einladen hat, mit einem richtigen Schwung an schönen Trails.
Ja, vor allem sehr flowige Trails. Also der Bikepark hat auch ziemlich viele, also eben klassisch gebaute Strecken, obwohl es um Badonecchia herum überwiegend eigentlich Naturtrails gibt.
Ja, ein wahnsinniges Netz an Wegen, aber das ist in den Westalpentälern irgendwie überall
gang und gäbe. Man ist jedenfalls, wenn man in der Ecke oder allgemein in den Westalpen unterwegs ist, aufgrund der Weitläufigkeit der Trailnetze ist man als Mountainbiker schon oft noch allein. Und wenn man auf Wanderer trifft, dann vereinzelt. Und vielleicht ist das auch ein Grund, warum die Lage dort immer eigentlich recht entspannt ist für Biker. Man hat da eigentlich seltenst Konflikte, wenn überhaupt.
Ja, das ist halt irgendwie schon spannend, weil ich glaube, irgendwie diese Dimension, die man da halt vorfindet, die ist halt im ersten Eindruck, wenn man da ist, für so einen Allgäuer oder vielleicht auch für einen Werdenfelser irgendwie fast erschlagend, weil man das Gefühl hat, dass halt ein Tal ist halt so groß wie das ganze Allgäu, nur kommen da halt irgendwie zwei Dutzend in eine Region. Und dementsprechend ist es irgendwie so, dass man halt sehr, sehr wenigen Menschen begegnet, was einfach die Reisen dahin auch so spannend machen, weil man einfach das Gefühl hat, man ist noch so ein bisschen so ein Pilger, so ein Entdecker. Und ich glaube, das ist vor allem der Reiz für diese Region.
Und eben die Täler selbst verzweigen sich dann nochmal in viele kleine Hintertäler. Und das ist auch in Badonecchia so der Fall. Da gibt es eben auch noch ein wirklich wunderschönes Tal und da geht es dann hoch zum, Eric, da musst du mir tatsächlich helfen, wie man den Berg auf, ich glaube sogar auf Französisch dann richtig ausspricht. Du hast gesagt, das wäre eins der großen Highlights für Mountainbiker.
Ja, weiteres Highlight in der Region, was wir auch noch nicht alle gerade sind, ist der Mont Tabor, der so am hinteren Nevastal liegt und den kann man eben von der Badonecchia-Seite erreichen oder eben auch über Briançon. Und ja, wie gesagt, die Täler dort sind ja voll.
Ist das der Hannibal?
Nee, der Hannibal-Trail. Oh, den haben wir ganz
den
vergessen.
Den muss man unbedingt auch noch erwähnen, ja.
Ja, an dem sind wir auch schon vorbeigefahren. Der geht nämlich auch direkt in Susa. Eigentlich geht der auch los. Und der ist geschichtlich auch ziemlich wertvoll. Haben wir auch liegen lassen. Danke, Markus, für den kleinen Einwand. Der zählt zu dem Projekt der Rocca Melone und wir werden euch in einer späteren Folge davon berichten.
Okay. Genau, ja, ihr merkt schon, also die Westalpen sind natürlich riesig und weitläufig und wir sind ja jetzt nur in einem ganz kleinen Teil davon, eben im Susatal und allein hier kriegt es schon mit, es ist so viel Vielfalt, dass auch wir hier gerade erstmal versuchen müssen, uns nicht zu sehr in den vielfältigen Bike-Spots zu verlieren, deswegen kommen wir nochmal zurück auf Badonecchia zu sprechen, denn wir waren eigentlich gerade eingestiegen mit dem Bikepark. Der Bikepark ist sicherlich für alle interessant, die einfach mal Lust haben, sich per Lift nach oben bringen zu lassen und an ihren Fahrtechnik-Skills arbeiten wollen. Klar, Fahrtechnik übt man bekanntlich, wie beim Skifahren auch, einfach indem man Abfahrt für Abfahrt abspult. Und Badonecchia ist da super, weil der Bikepark recht vielfältige Strecken zu bieten hat. Von super geshapten Flowtrails mit sehr großen Anliegerkurven, durch die man sich wirklich mit viel Schwung durchfeuern lassen kann. Klar, da kommt so ein bisschen Murmelbahn-Feeling auf. Und es gibt aber genauso ziemlich knackige Naturtrails im Bikepark, also Downhill-Strecken, in die man sich dann vortasten kann. Und da das eigene Fahrkönnen Stück für Stück weiter ausbauen kann.
Ich habe es eher als eher ruppig in Erinnerung, den Badonecchia Bikepark.
als Superfloric habe ich Sausi Dulks in Erinnerung. Das war früher mal so ein Shootingstar eigentlich, schon einige Jahre her.
Den habe ich wiederum auch, also eine richtig gute Erinnerung, Sauze, aber nicht als Floric.
Doch.
Wir haben also da offensichtlich Grund. Verschiedene Wahrnehmungen, Markus.
Ohne ihr wart an unterschiedlichen Jahreszeiten da. Der eine da, wo man aufgemacht hat und der andere am Ende der Saison. Das ist ja bekanntlich so ein Problem. Das
von kann auch gut sein. Aber so von der vom Gefälle her habe ich das als eher nicht so super steil in Erinnerung. Und,
Sauze?
Ja.
Ja, das stimmt. Sauze, und, die Hänge sind
und gerade im unteren Teil war der echt flowig, also der Park.
Ja. Aber du hast in Sauze, und jetzt springen wir gerade schon von Bikepark zu Bikepark, genau, in Sauze ist man sehr hochalpin unterwegs, da ist man immer über der Baumgrenze. In Badonecker geht ein Großteil der Bikeparkstrecken durch den Wald, aber du hast recht, der Hang ist steil. Also der Berg oder die Hangflanke, an der Bikepark in Badonecker liegt, das ist tatsächlich relativ steil. Deswegen aber auch diese massiven Anliegerkurven. Und ich habe trotzdem so eine Erinnerung gehabt, dass man eigentlich nicht so viel vor den Kurven anbremsen muss, dass eben aufgrund dieser riesen Anlieger man da super durchgetragen wird und sich ja wie so eine Flipperkugel von einer Trailseite auf die andere katapultieren lässt.
Ja, ich glaube, wie viel man bremst, ist auch so ein bisschen fahrerabhängig. Ich glaube, der Maxi.
Nee, das glaube ich nicht.
Ich glaube, der Maxi fährt auch ein bisschen einen anderen Speed wie viele andere, aber grundsätzlich, genau, der Park lädt schon ein, einfach Spaß zu machen auf dem Rad, und die Vielseitigkeit ist einfach gegeben für alle Menschen, die gern Fahrrad fahren, wird da auf jeden Fall was dabei sein, was sie richtig abfeiern. Das können die Franzosen schon irgendwie Parks bauen, aber eben auch.
In dem Fall auch die Italiener.
Stimmt. wir sind geografisch leider schon an der Grenze. Und genau, ich bin jetzt gerade beim Gedanken schon.
Ein Teil weiter.
Ja, genau. Am Mont-Genèvre so langsam.
Ja, genau. Weil, wie gesagt, wenn man in Oulux von Turin aus kommt, dann nach links abbiegt, dann geht's hoch nach Mont-Genèvre zum... Ich glaube, Col de Mont-Genèvre heißt der Pass.
Genau, richtig. Das ist der Col de Mont-Genèvre, der eben die Grenze zwischen Italien und Frankreich genau mit dem Auto passierbar macht. Und die Trails ringsrum wechseln öfter mal die Landesgrenzen. Und um die, glaube ich, dreht es uns heute mal. Größtenteils haben wir beschlossen für die Folge italienisch-französisches Grenzgebiet rund um Mont-Genèvre, Val di Susa und vielleicht noch ein Schwenk nach Briançon.
Genau, und Briançon liegt dann nämlich direkt am Fuße der Passstraße vom Col de Mont-Genèvre. Also wenn man von Italien aus kommt, Mont-Genèvre passiert, dann geht's auf der anderen Seite runter nach Briançon. Eine wunderschöne Stadt, historische Altstadt auch, mit einem sehr großen Fort, mit einer sehr großen Militäranlage. Denn die ganze Region ist tatsächlich geprägt von den beiden Weltkriegen.
Ja, definitiv. Und Briançon ist bekannt als Militärstadt. Und ich glaube, ich meine mich zu erinnern, mal gelesen zu haben, dass zu Hochzeiten bis zu 40.000 Soldaten in der Stadt stationiert sind. In den Kassen. Oder waren. Ja, jetzt ja nicht mehr. Gott sei Dank nicht mehr. aber 40.000, das ist schon jede Menge, wenn man überlegt, dass sich ja eigentlich die Zahl der Einwohner jetzt fast halbiert hat auf ein paar 20.000. Ist es schon... Ja, beeindruckend, und diese ganzen Festungen, die einfach diese Stadt prägen, die sind noch in Top-Zustand und bilden also zum Teil den Stadtkern, und es gibt eine richtig spannende Brücke über so eine Schlucht zwischen der Altstadt und dem großen Fort, und die Kasernen sind mittlerweile zum Teil umgebaut worden zu natürlich Wohnhäusern, aber vieles wurde irgendwie auch platt gemacht und steht jetzt für neue Bauprojekte zur Verfügung oder Shopping-Malls. Also auch da dreht sich die Uhr weiter Richtung Moderne.
Wo man hingegen das Gefühl hat, wenn man noch oben in Mont-Genèvre ist oder auch dann noch weiter nach runter ins Susertal, dass da die Uhren wiederum eher stillstehen. Ich finde,
Jetzt kommt ein bisschen drauf an, wenn man Mont-Genèvre direkt aussteigt, dann sind die Uhren schon in 2023 mit großen Hotels. Aber genau, wenn man aus dem Skigebiet
ausbricht,
dann stehen die Uhren definitiv still in der Region.
Und da können wir direkt anschließen, auch wenn das jetzt gerade geologisch, wenn wir da gerade sehr weitläufig springen. aber zwischen Montgenèvre und Briançon hat es linker Hand eben ein weiteres von diesen vielen Seitentälern. Und wenn wir jetzt gerade schon bei Ur stehen bleiben sind, in dem Tal, Eric, das du erzählt, waren früher die Gallier tatsächlich zu Hause.
Ja, ja, genau. Also es ist so ein Seitenarm vom Briançon Richtung Pass Issoire, Colli Issoire. Und da wiederum gibt es einen kleinen Ort, der heißt Les Fonds. Der ist auf über 2000 Meter und der ist nachweislich von Galliern irgendwie besiedelt worden. Und dort sieht es auch irgendwie immer noch so aus, weil wirklich da geht gefühlt echt kein Strom hinter und wahnsinnig alte Häuser. Und genau, wir springen dann sicherlich irgendwann mal wieder vom Montgenèvre über einen Trail, den wir heute euch erzählen wollen. Und der eben von oben aus gibt es mehrere Möglichkeiten. Und das Gallierdorf oder Galliertal ist eines davon, wo wirklich von der Moderne noch nichts zu sehen ist.
Und ja, so geht es einem tatsächlich in manchen dieser Seitentäler da oben. Es sind eben doch recht abgelegene Regionen. Die Berge sind einfach auch hoch, dementsprechend eingebettet sind viele dieser Täler. Und ja, das macht aber eben auch diese ganz, ganz besondere Kulisse aus, in der man, wie schon gesagt, oft für sich ist, oft alleine ist. Und in der man das Gefühl hat, auch noch mit recht unberührter Natur in Kontakt zu kommen. Ja, und jetzt sind wir aber eben schon sehr viel von Ort zu Ort gesprungen und versuchen uns jetzt nochmal ein bisschen zu fokussieren
auf das Wesentliche.
Genau. Die große Philosophie ist jetzt mal unterbrochen. Wir gehen jetzt mal ins Detail. Ich würde sagen,
wir starten in dem Ort, den ich immer wieder falsch ausspreche.
In Klavier.
Ist der, glaube ich. Gerne. Genau, auf der französischen, auf der italienischen Seite eben noch. Der Ort, in dem man auf italienischer Seite kommt, wenn man das Ulux-Tal hoch in Richtung Col de Montgenèvre fährt. Clavier ist auch Ausgangspunkt für eben eine sagenumwogene Mountainbike, vor allem aber Enduro-Motorrad-Tour, nämlich hoch.
Naja,
war es mal, genau.
Muss man sagen.
Vielleicht gibt es noch den einen oder anderen ganz hartgesottenen.
Ja, es ist aber verboten. Ja.
Es ist mittlerweile verboten. Ja. Es gibt aber immer noch Reiseunternehmen, die da wohl Ausnahmegenehmigungen haben. Wir reden vom Mont Chabaton, der auf 3116 Metern Höhe liegt, und der Col Chabaton, der vorgelagerte Pass, der galt jahrelang als der höchstgelegene, unbefestigte Pass für Motorfahrzeuge. Und deswegen war es für Geländewagenfahrer wie Motorrad, also Enduro-Motorradfahrer, eine absolute Attraktion. Ja, und wie Markus schon gesagt hat, seit 2003.
Ja, ist schon eine Weile her, aber 20 Jahre. Also wenn man jetzt den Zustand des Weges betrachtet und man irgendwie überlegt, dass man da bis 2003 noch mit seinem Suzuki Jeep da hochholpern konnte, dann fragt man sich tatsächlich eigentlich, wie das damals ging, wenn man die Straße heute sieht. Ja. Aber wir sind ja ökologisch ein bisschen nachhaltiger unterwegs. Deswegen genau für einen Fahrradfahrer und einen Mountainbiker, ob mit oder ohne E, die Attraktion immer noch eins der großen Abenteuer und eins der sensationellen Radgeschichten, die man in der Region
definitiv erlebt. Und es ist eine der längsten und anstrengendsten Auffahrten, die ich jemals überhaupt gefahren habe mit dem Mountainbike.
Ja.
Also wir sind mit dem E-Bike gefahren, ja, und da auch mit dem E-Bike, damals noch, glaube ich, mit relativ kleinen Akkus, also 500er hatten wir. Ja. Und ich kann mich erinnern, wir haben uns da
jeder zwei Akkus gehabt.
Wir haben uns da eine Taktik überlegt, wie wir das schaffen, dass wir da zu viert waren, dass wir da oben ankommen und nicht liegen bleiben mit drin, und haben immer wieder Akkus getauscht nach kurzer Zeit, sodass wir die gleichzeitig quasi
leer gefahren
haben. Die Gewichtsunterschiede, wir waren mit unseren damaligen, also du mit deiner Freundin und ich mit meiner Frau unterwegs. Und
Wir haben quasi eben, wie Markus schon sagt, gewichtsspezifisch, weil eben klar beim E-Bike der Akku bei leichten Fahrern oder leichten Fahrerinnen weitaus länger hält als bei... Also genau, es ist einfach enorm gewichtsabhängig, wie hoch der Akkuverbrauch da ist. Und dementsprechend haben wir dann wie so einen Ringtausch haben wir dann gemacht.
Ja, aber du musst ja auch überlegen, wann wart ihr da oben? Das ist ja auch schon ein paar Generationen.
Das ist zwei, nein, nein, dann,
Akkus her.
Ja, Akkus. Ja, doch, genau.
Akkus. Generation
genau, Akkus ist ja, genau. Her. Das war 2019, da waren wir, das waren damals.
Nee, das muss früher gewesen sein.
Dann war es 2018, früher kann es nicht gewesen sein, weil es war nämlich auch im Rahmen, in dem Jahr als Ghost, das Hybrid Slammer X, dieses wirklich, ja, jetzt möchte ich mal im eigenen Interesse sagen, legendäre E-Mountainbike herausgebracht hat, was mit 21 Kilo zu damaliger Zeit mit voll enduro-tauglicher Ausstattung und Stahlfederdämpfer,
war sensationell.
Ja, wirklich leicht.
Geil. Sehr geil.
Aber eben nicht mit voll integrierten, sondern mit aufgesetztem Akku.
Ja.
Shimano EP, eben nicht EP8, sondern noch Steps 8000. Ist das gute Ding damals noch, der Steps 8000 mit dem 500er Akku. Genau, und da hatten wir dann noch...
Ich weiß nicht, hatten wir einen Ersatzakku noch dabei?
Ich glaube, wir hatten nämlich zwei Akkus im Rucksack auf vier Personen und haben dann eben immer diesen Ringtausch gemacht.
Genau, sowas.
Also richtig. 9 Akkus für 4 Personen und es war trotzdem...
6 Akkus.
Nee, 6 Akkus.
6 Akkus für...
Also 2 von uns hatten einen Reserveakku dabei. Genau, okay,
in Summe 6 Akkus, 4 in den Rädern verbaut, 2 in Rucksäcken. Genau, und damit haben wir für 4 Personen es geschafft, diesen wirklich
die
langen...
1945 Höhenmeter hochzukämpfen, ohne dass ihr komplett am Eimer oben wart.
Ja.
Ja, doch, am Eimer war man schon.
Also ja, weil es geht. Genau, Eric, da wollte ich nämlich noch drauf zu sprechen kommen, bevor wir das vergessen. Du hast gerade so gesagt, für Mountainbiker und E-Mountainbiker eben noch ein besonderes Highlight und immer noch gut zu machen. Ich habe in Erinnerung, dass das selbst mit dem E-Mountainbike schon ein richtiger Kampf war, dort hochzukommen, weil es ist teilweise steil, aber vor allem ist mir in Erinnerung geblieben, dass der Boden, der Untergrund,
ja,
es ist so fieser Schotter.
Ja, rumpelig, es rollt echt ziemlich beschissen, wenn man das mal so sagen darf. Aber genau, man kann das ja auch von der anderen Seite fahren und da wird es dann für den normalen Mountainbiker ein bisschen kürzer. Aber natürlich die Grand Route quasi, das ist auf jeden Fall auch für sehr, sehr, sehr fitte Mountainbiker echt eine Tortur, da die 2000 Höhenmeter auf ziemlich undankbarem Untergrund irgendwie sich da hoch zu fighten. Ich meine, es sind über 70 Kehren, also ähnlich,
ja, ich glaube 74
ähnlich Kehren. Imposant wie die Stilfser Joch-Passstraße. Also es ist schon ein beeindruckendes Sträßle, was man da irgendwie in diese Landschaft gezimmert, gehackt, gesprengt und gepflastert hat, nach wie vor.
Also von der anderen Seite, wie du gerade meintest, da ist aber dann ein Schiebestück da drin oder ein Tragestück oder was auch immer, weil da ist ja dieses Steilstück drin, was wir dann runtergefahren sind von der Pass, vom Pass aus. Genau. Aber was ich halt auch ganz beeindruckend fand, bei dieser langen Auffahrt, dass man immer den Gipfel im Blick hat.
Ja.
Von ganz weit unten schon sieht man diese Krone, nämlich das sieht aus wie eine Krone von unten. Müsste man eigentlich ein Fernglas haben. So weit ist es oben. So,
ja, 2000 Höhenmeter.
Ja, genau.
2000 Höhenmeter.
Genau. Und man sieht eben diese, in Anführungszeichen, Krone aus diesen Geschütztürmen. Und das ist das eigentliche Imposante auch an dieser, dieser Tour, weil nämlich oben diese Stellung ist. Oder acht
Geschütztürme.
Acht Geschütztürme sind. Und die siehst du von unten wirklich als 8 kleine Zacken.
Ja. Und wer sich da jetzt das gerade gar nicht vorstellen kann, wie sowas aussieht, weil diese gesamte Bergspitze, also dieser ganze Gipfel ist eine große Kaserne. Also man hat da wirklich den Gipfel zur Hälfte weggesprengt, um dann da so eine Militärfestung in den Berg hineinzubauen und dann da drauf eben nochmal 8 gigantische Kanonen, Geschütztürme, genau.
Ja,
und errichtet.
Ja, man hat da ziemlich früh sogar angefangen, diesen unwirklich hohen Berg als Militär zu machen. Ich meine, es sei irgendwann um 1890, also schon weit über 100 Jahre, hat man da diese ersten Anstrengungen übernommen, da oben überhaupt militärisch was hinzubauen, also auch weit vorm Ersten Weltkrieg, und man fragt sich tatsächlich, was man sich 25 Jahre vor dem Ersten Weltkrieg dabei gedacht hat, auf 3100 Meter so ein Riesending dahin zu bauen. Aber
genau, militärstrategisch ist es halt super gelegen, weil vom Mont Chaubertin aus man einen gigantischen Überblick hat. Rüber nach Frankreich, man überblickt das gesamte Susatal. Man jetzt in heutiger Zeit, das ist einfach ein schöner Anblick, wenn man rüberschaut nach Sestriere. na, Sauce Deluxe.
Ja, Briançon, dann Richtung Nivache und bei gutem Wetter, denke ich auch, sind die Fernsichten auch Richtung Mesh und Pelvoux auch sicher.
Stimmt, Mesh, ja. La Graf, ja, genau.
Ja, ja. La Graf ist einfach, ja, unweit weg, also optisch, ja, mehr oder weniger echt nicht ganz vor der Nase, aber jetzt auch nicht so in unerreichbarer Nähe. Und man sieht halt echt von da oben wirklich etliche 4000er, auch die südlichsten 4000er der Alpen mit Écrins und Pelvoux, eben die Mesh bei La Grave und viele, viele weitere vergletscherte Berge auch.
Dementsprechend lohnen sich die, ja, ich würde wirklich sagen, der strapaziöse Aufstieg.
Ja, das ist eine Tortur, wenn man das mal ganz ehrlich so sagen. Ganz ehrlich sagen will, selbst genau mit E-Bike strapaziös und für Nicht-E-Biker einfach muss man wollen, tatsächlich muss man wollen.
Wer auf Abenteuer Lust hat und sich eben mit sehr leichten Nachtgepäck auch noch eindecken kann und einen super leichten Bivisack, Schlafsack und Isomatte mitnimmt, der kann natürlich da oben auch einfach eine geniale Nacht verbringen.
Aber das ist schon spooky.
Es ist.
Also ich stelle es mir richtig spooky vor, da oben. In den
aber eben auch was Besonderes.
Es wird Menschen geben, die das auf jeden Fall abfeiern, aber es wird auch Menschen geben, die dich da irgendwie nicht so beruhigend auf die Matratze legen.
Nee.
Aber das ist ja zum Glück eben irgendwie selber überlassen, wie er sich da einbettet da oben.
Jetzt nochmal ganz kurz geschichtlich, ja, weil wir jetzt haben das so ein bisschen abgebrochen. Also es ist vor dem Ersten Weltkrieg errichtet worden, ist aber dann im Ersten Weltkrieg gar nicht, das war uninteressant, weil sich dann Frankreich und Italien verbündet haben und somit war da gar kein Kriegsgebiet mehr.
Nee, genau, stimmt.
Diese Geschütztürme sind aber geblieben und im Zweiten Weltkrieg hat dort aber Mussolini dann
Partei für Hitler ergriffen.
Genau, und da ist es dann schon abgegangen, ja. Im Zweiten Weltkrieg erst. Ja. Also es war keine Stellung, typische Gebirgskriegsstellung vom Ersten Weltkrieg, sondern es war eigentlich dann auch von den Dimensionen her und so weiter im Zweiten Weltkrieg relevant, die ganze Geschützgeschichte da oben.
Ja, riesig. Ja. Und da, genau, waren dann Italien und Frankreich eben nicht mehr ganz so dicke, ja, wie im Ersten Weltkrieg und dementsprechend genau gab es dann, ich meine, am 17., 16. Juni 1940, genau, hat Mussolini Briançon beschossen und der Gegenschlag der Franzosen, meine ich, 5 Tage später, meine ich, glaube ich, wir müssten im Geschichtsbuch nachschauen. Ich glaube, 21. Juni und von gegenüberliegenden Stellungen, die da echt unweit davon weg sind.
Steht von hier. Der gegenüberliegenden Bergseite? Von der gegenüberliegenden Talseite?
Talseite, genau. Ja. Eben da auch Montgenèvre, also beides derselbe Ausgangspunkt. Und genau, ruckzuck mit mehreren Treffern war von dieser Riesenfestung, war sie einfach nicht mehr zu gebrauchen tatsächlich. Also großes Tohuwabohu mit einem relativ rabiat kurzem Ende in der Kriegsgeschichte, ja.
Ich muss persönlich sagen, ich kann mir das kaum vorstellen, wie in solch zerklüfteten alpinen Gelände so präzise Krieg geführt werden konnte, ohne halt so Waffensysteme, wie man sie heute hat, mit GPS-gesteuerten Marschflugkörpern, dass man da einfach
mit relativ normalen Kanonen eigentlich
da geschossen hat.
Ja, die erste war zu kurz und haben sie nachjustiert, die Franzosen, und dann
hat man sich herangezogen.
Treffer nach Treffer und so ging es dahin. Und dann, genau, war jetzt von dem Festungsgelände zumindest mal die Handlungsfähigkeit quasi dahin und wurde dann auch später, der Chabaton wurde dann im Friedensvertrag von 1947 in Paris quasi auch an Frankreich übergeben. Jetzt gehört er zu Frankreich, obwohl wir jetzt die Radrunde eigentlich von Italien erzählen, aber genau. Der Gipfel ist tatsächlich in Frankreich, was auch Spannendes und sehr typisch für die Gegend tatsächlich, dass man sehr, sehr oft irgendwie so zwischen den französischen, italienischen Grenzen hin und her switcht. Eben auch hier am Chabaton ganz prädestiniert und geschichtlich halt wahrscheinlich einer der imposantesten Radreisen in der Region.
Also imposant ist auf jeden Fall das allerletzte Stück auch da hoch dann, wo man noch an Stacheldraht und irgendwelchen Schildern und so weiter vorbeifährt, ja. Wo man sich auch denkt, dieser Stacheldraht, dass der nicht dass der das überstanden hat. Also das ist echt.
Das war noch Qualität.
Genau. Kruppstahl. Edelstahl. Nee, also das ist unglaublich da oben.
Ja, wenn wir eben gerade eh schon bei der Aufstiegsroute sind, die in Fenils startet auf italienischer Seite, knapp unterhalb von Clavier. Also ich bleibe einfach bei Klavier. Dann kommt man eben über die besagt 72 Kehren da hoch und kommt dann zu einer Stelle, die bekannt ist als der gespaltene Fels. Denn da wurde der Weg in den Fels hineingesprengt, weil es an einer Stelle ist, wo der Hang so dermaßen steil ist, dass man den Weg in den Fels hineinspringen musste. Und da war eben eine Felsrippe, die so weit herausgeragt hat, dass kein anderer Weg dann vorbeiführte als geradewegs durch. Man hat dann eben sich durch den Berg durchgesprengt. Und das, ja, da fühlt man sich, als würde man zwischen zwei Zähnen von so einem Säbelzahntiger, die da weit emporragen, geradewegs durchfahren. Das ist ein spezielles Gefühl. Und an der Stelle noch dazu, eben auch nochmal angemerkt für alle, die vielleicht diese Tour auch selber nachfahren möchten, da ist der Weg abgerutscht. Und man hat da vielleicht heutzutage, also ich würde sagen, keinen Meter Weg mehr in der Breite. Und links geht es wirklich nicht senkrecht, aber es geht weit runter, steil runter. Also da gibt es kein Halten. Also für alle, die Probleme mit Höhenangst haben oder die sich in ausgesetztem Gelände unwohl fühlen, genau.
Klassische Schiebestelle.
Das ist eine ganz klassische Schiebestelle.
Ja, aber es ist jetzt nicht eine Stelle, wo du jetzt Angst um dein Leben hast. Wenn du schiebst, dann ist es alles gut. Ja?
Genau, also, man muss es nicht haben, aber es gibt bestimmt Menschen, die diese Angst dort empfinden würden. Deswegen denke ich, ist es wichtig, dass man das dann dazu sagt, damit man nicht plötzlich in den Bergen steht und an dieser Stelle steht. Und
dann muss ich immer vor Augen halten, also ich kann mich erinnern, als wir diesen Typen da getroffen haben, der dann erzählt hat, er ist dann in den 80er Jahren mit dem Suzuki-Jeep hochgefahren. Und das ist aus heutiger Sicht sowas von unvorstellbar. Nicht nur wegen dieser Stelle, dieser Schmalstelle, sondern auch danach, wo es derartig steil und ruppig ist, also und felsig da hochgeht, sodass man eigentlich, ich weiß noch, mit dem E-Bike war es teilweise ein Kampf, da hochzufahren. Ja? Also wir haben uns da ein bisschen Challenge geliefert, dass wir überhaupt hochkommen mit dem E-Bike. Und das sind Jeeps, aber immerhin, also Akku normale sparen Leute. Und Challenge.
Ja, auch eine gute Kombination auf jeden Fall. Genau.
Also das ist unvorstellbar.
Ich erinnere mich aber auch noch, dass uns tatsächlich ein Gravelbiker da entgegenkam.
Was? Das kann ich mich nicht erinnern.
Das hat mir allen Respekt abverlangt. Also es steht tatsächlich sogar auch im Internet, als ich jetzt recherchiert hatte, als Gravelbike-Tour.
Echt, ja? Ja, wirklich. Boah, aber das ist ambitioniert.
Ja, das ist wirklich sehr ambitioniert.
Das ist schon, das ist halt so grob und deswegen ist ja auch so super anstrengend, da hochzukommen, dieser Schotter. Und ich möchte da also nicht auf mein Federelement wieder rauf wie runter eigentlich verzichten. Aber ja, jetzt sind wir ja schon ein gutes Stück weit oben. Gell? Wir haben schon über 1000 Höhenmeter, glaube ich, haben wir schon in den Beinen nach der Nase.
Ja. Und der.
Dann kommt der steile Schwung und dann kommt man schon zum
Pass
so
zum
Col-Chaberton. Col-Chaberton auf 2,6 sind wir da schon.
Da hat man auch eine relativ große Chance, auf ziemlich viele Menschen zu stoßen, weil von Klavier. aus dann doch eigentlich viele Menschen da so eben,
hochpilgern,
genau. Das ist da schon so eine Wochenendwanderung. Und da ist noch relativ viel los. Interessanterweise machen dann aber nur wenige noch die letzten paar hundert Höhenmeter hoch
zum Gipfel. Zumindest wenige, weil es sind halt nochmal fast 500 Höhenmeter. Also
die paar Höhenmeter.
Die paar Höhenmeter ist auch so in der Relation natürlich ein bisschen. Also wir haben jetzt an dem Sattel schon 1500 Höhenmeter irgendwie abgekurbelt und genossen und geflucht und geschwitzt und wir sind halt immer noch nicht am Ziel, gell? Also es ist schon strapaziös und lang. Also ich weiß nicht, wie viele Stunden ihr mit dem E-Bike da hochgebraucht habt, aber ich würde sagen, es ist auf jeden Fall mehr als ein Halbtagesjob,
da hochzukommen. Auf jeden Fall. Also die Gesamttour, wir waren da im Spätsommer, dementsprechend waren die Tage noch relativ lang und wir waren wirklich den gesamten Tag unterwegs. Wir sind früh gestartet zum Sonnenaufgang und dann eben am Abend tatsächlich wieder unten im Tal angekommen.
Lag aber daran, dass diese also von Klavier zurück nach Fenils, kann ich mich erinnern, das war schöne Trails waren das, aber wir mussten auch ein bisschen suchen und es war nicht so ganz einfach.
Ja.
Und
ach, auch sind ewig wir ja schon lang, zu weit, wir sind ja noch nicht mal oben.
Ja, genau.
Also genau, wir gehen jetzt einfach hoch vom Sattel und verlassen tatsächlich so nochmal ein bisschen mehr diese Zivilgesellschaft und haben nochmal über diese recht imposanten Rücken eigentlich, zieht sich dieser Weg da in Serpentinen und Schleifen über diese große Flanke noch bis hoch.
Und als du das jetzt gerade angemerkt hattest, weil ich so salopp gesagt habe, die letzten paar Höhenmeter, du meinst, das sind halt immer noch satte 500 Höhenmeter. Mir geht es oft so, wenn der Schabbator ist ja einfach so ein wirklich massiver Berg und man ist da oben über der Baumgrenze. Es ist eine relativ karge Landschaft. Man hat wirklich diese
riesen total karg.
Schotter und Steinfelder.
Und Stacheldraht.
Und Stacheldraht.
Endzeit.
Und dadurch wirkt er aber gar nicht so hoch, so weil er so breit auch ist, so groß.
Mächtig.
So mächtig, genau. Mächtig, und deswegen finde ich, man verliert da so die Relation zur Höhe. Also
durch diese Breite, durch dieses Volumen ist ja einfach jetzt nicht so, ich stehe vor so einer 1000 Höhenmeter Wand, schaue hoch und denke mir, okay, das sind 1000 Höhenmeter, sondern man verliert das, aber das Problem ist ein bisschen,
es zieht sich dann.
Genau, dass man denkt, also das ist ja gar nicht mehr so weit hoch und dann kurbelt man Umdrehung für Umdrehung und denkt sich, boah, so richtig nahe kommt er nicht.
Ja.
kommt nicht näher.
Und was mir auch in Erinnerung geblieben ist, eben es ist einfach so ein Schotterfeld. Dieser ganze Rücken, den man da hoch muss, ist ein Schotterfeld. Der Boden ist so weich. Man hat immer das Gefühl mit
Kugellager.
Man muss das Rad zweimal, das Hinterrad muss sich zweimal drehen.
30% der Energie verlieren sich im Nichts.
Ja.
Und ich glaube, das macht den halt aber auch so unfassbar anstrengend, diesen Berg dann tatsächlich zu bezwingen mit dem Fahrrad, weil man einfach über Stunden irgendwie 20% seines Energiehaushalts einfach verpuffen in diesem Schotter, man es nennen
will.
Geröll, Acker, Feld.
Da oben hat es auch keine Hütte, da hat es auch keine Brunnen. Und wenn man eben im Sommer, so wie wir damals, dort oben ist, es ist richtig heiß. Man, wie gesagt, über der Baumgrenze, man ist den ganzen Tag voll in der Sonne. Also man sollte, klar, auf jeden Fall mal Sonnencreme sich auftragen, aber auch mitnehmen. Aber noch viel wichtiger finde ich,
viel trinken. Sehr, sehr viel trinken, viel essen, irgendwie einpacken und das mitnehmen und schauen, dass man wirklich so mit seinen Körnern einfach haushält, weil das einfach in der Sonne und es macht dann auch nur Sinn, bei wirklich super genialem, stabilen Wetter da hochzugehen. Du willst nicht auf 3200 Meter im Gewitter stehen. Also man sollte sich für die Tour dann schon einen Tag aussuchen, wo irgendwie alle Wetterberichte sich ziemlich einig sind, dass heute Premium-Wetter ist, weil sonst ist es da oben wirklich extrem ungemütlich.
Genau, und dann kommt man oben an und fährt dann auch so einen surreal wirkenden Gipfel, der eben
kein Gipfel ist.
Ja, gar kein Gipfel ist, weil...
Ist es Beton? Weiß ich nicht.
Auf jeden Fall ist da eine...
Unnatürlich. Ich würde sagen, es ist ein unnatürlicher Gipfel. Das ist jetzt nicht mehr so, wie man sich so einen Gipfel vorstellt, sondern es ist einfach ein Fußballfeld, großes Areal, was aus Steinen gepflastert, gemauert und eingeebnet ist.
Und dann eben diese 8 Türme, wo einer von einer zerstört ist, die stehen etwas unterhalb und es ist auch so Absturzgefahr. Und also es ist wirklich, man kommt sich vor wie bei Mad Max eigentlich.
Ja, schon so ein bisschen.
So.
Mad Max.
Ja. Und trotzdem, oder nicht trotzdem, sondern gerade deswegen lohnt es sich, weil auch wenn man da oben jetzt nicht in idyllischer Natur ist, am Gipfel selbst, sondern in dieser von Menschenhand gebauten Kriegsanlage, umgibt einen einfach eine ehrfürchtige Bergkulisse ringsherum.
Ja, das Panorama ist überwältigend. Du hast 360 Grad einen Blick auf Berge und Täler. So viele Hände hast du gar nicht, wie du Täler siehst, geschweige denn Gipfel. Und ich glaube, allein, dass Hände und Zehen nicht ausreichen, um die vergletscherten Gipfel zu zählen, die man von da oben sieht.
Ja,
noch.
Und trotzdem sieht man auch eigentlich Turin, gell?
Stimmt.
Bei richtig gutem Wetter Meer
sieht man eben
bis Turin. Also man hat den Tiefblick bis auf 200 runter und könnte theoretisch irgendwie, also die Poebene ist eigentlich zu Füßen fast. Das sind die 70, 80 Kilometer das Tal raus und dann Turin und weiter Poebene. Also man sieht.
Ja, man sieht wirklich weit.
Sehr, und sehr weit.
Bei eben guten Sichtverhältnissen, bei klarer Luft, habe ich das Gefühl, dass Sestriere, was auf der gegenüberliegenden Seite des Susatals liegt, das ist, als wenn man es anfassen könnte. Also das ist bei klarer Sicht, man sieht es oft auch auf Fotos, man guckt da auf dieses ehemalige olympische Dorf von, ich glaube, 2000.
Und die Bobbahn.
Auf die Bobbahn, genau.
Stimmt, die Bobbahn ist sehr präsent.
Ja, man hat wirklich das Gefühl, als könnte man es gerade anfassen.
Es stimmt, der Sestriere, der Wintersportort der Olympischen Winterspiele.
2006 jetzt. Oder wann waren die in Turin?
Markus, hilf uns.
Ich weiß es nicht.
Ich sage jetzt irgendwas, wir einigen uns auf 2006 waren die Winterspiele. Ich glaube 2006 in Turin. Genau, und da wurden in Sestriere eben die alpinen Skiwettkämpfe und der Rodeln und Bob ausgetragen. Und da hat es eben ein olympisches Dorf und das ist total markant dort. Steht es am Hang oberhalb vom Ort Sestriere und vom Schabbatow blickt man eben genau drauf und es fühlt sich so nah an.
Das ist ein langer Trail, oder?
Runter?
Ja, ja. Wenn wir jetzt schon oben waren.
Ja, dann machen wir uns auf den Weg ins Tal, ja.
So langsam.
Der Trail ist lang, er ist wahnsinnig abwechslungsreich, aber er ist stellenweise auch
richtig schwer.
Genau, richtig anspruchsvoll.
Auch, zum Teil schon auch exponiert. Also es ist schon auch, gibt schon auch zwischendurch Passagen, wo man wirklich schon Obacht geben muss und sehr, sehr konzentriert auf dem Rad sein muss und einfach den Fokus von dem landschaftlich grandiosen Erlebnis irgendwann echt einfach auf seinen Sportgeräten, auf den Trail richten muss, oder?
Ja.
So habe ich das zumindest in Erinnerung.
Das war ein Maxi-Trail auf jeden Fall. Du bist, glaube ich, alles gefahren. Ich bin da nicht alles gefahren.
Ich fand
unsere die Frauen auch nicht.
Ja, das riecht nicht. Steinplatten sind mir in Erinnerung geblieben. Also bis zum, wenn wir jetzt kurz nochmal den Trail bergab Revue passieren, man steigt am Gipfel oben ein und dann ist es bis zum Col Chabatow, also bis man wieder auf der Passhöhe ist, eben, es ist so ein bisschen Gardasee-Feeling. Ja, am Gardasee hat man auch auf diese Trails, auf denen man, auf denen man förmlich schwimmt, auf diesem losen Schotter.
Wenn man es kann,
sagt man die in Chile, die
Anti-Grip-Trails,
Ja, das ist schon speziell halt, dieses lose Geröllfahren, das wir vielleicht auch so ein bisschen vom Tibet Trail, so am Stillfeld auch kennen. So, das ist schon was, das können nicht viele Leute. Also ich sehe das schon auch irgendwie bei meinen Gruppen und so, dass diese losen Schotter und man hat jetzt nicht so einen definierten Grip, dass das für viele schon eine Herausforderung ist. Und der obere Teil ist genau so, du fährst los und wie beim Hochfahren, du hast eigentlich kein Gefühl, von Festigkeit, sondern es verpufft und es rutscht und das Rad entwickelt so sein Eigenleben. Man ist eher so der Reiter, der versucht, sein Rad so ein bisschen zwischen den Leitplanken irgendwie da runter zu kutschieren. Aber es ist spannend, es ist schön.
Kann man jetzt im Rahmen von diesem Podcast auch Fahrtechnik-Tipps eigentlich geben?
Klar, kannst alles.
Weil ich merke das ganz oft, ich meine, du hast es selber gerade angesprochen, Eric, du machst das ja professionell, gehst du mit geführten Touren, mit geführten Gruppen in die Berge und bist ja dann für deine Teilnehmer auch als Fahrtechnik Ansprechpartner immer vorhanden. Jetzt für Menschen, die auf eigene Faust solche Touren in Angriff nehmen, vielleicht einfach nochmal der Tipp, je loser der Untergrund, desto wichtiger ist es, traut euch, euer Rad gehen zu lassen.
Nicht verkrampfen.
Genau, also nicht gegen das Rad arbeiten.
Genau, das Rad mitnehmen und irgendwie das Rad auch so seinen Weg suchen lassen. Klar, man ist immer so ein bisschen so eine
Gratwanderung,
Balanceakt, aber auf der anderen Seite, wenn man da wirklich zu verkrampft, wie man es vielleicht im Wald oder so hat, wirklich mit maximal viel Druck und kein Millimeter das Rad irgendwie seinen eigenen Weg suchen lassen will, kommt man halt leider auf diesem ganz groben, losen Schotter-Surf halt irgendwie nicht wirklich weit und ist die ganze Zeit so am das Vorderrad rutscht und so. Und ich sage immer, das Wichtigste ist bei dem losen Schotter, dass das Vorderrad, das muss immer rollen, das darf nicht
blockieren,
das muss sich drehen, das muss rollen. Und das ist so der Schlüssel, finde ich, dass man da so einen
Luft raus schadet auch nicht, bisschen
Luft aus den Reifen, nicht zu Zu wenig natürlich,
sonst
weil
darf man wieder irgendwie genau, flicken.
Es gibt doch einfach auch recht fiese Steine, die dann Steine, doch ja, im losen Schotter dann fest drinstecken. Aber was, was eben auch oft hilft und was vielleicht jetzt nicht dem, ja, der klassischen Lehre von Fahrtechnik-Seminaren entspricht, es darf auf losem Untergrund ruhig auch die Bremskraft aufs Hinterrad verlagert werden und man darf ruhig mal das Vorderrad eben, wie du sagst, es muss sich immer drehen, ja, es soll sich immer drehen, also traut euch ruhig auch ja, mehr mit der Hinterradbremse zu bremsen. Es ist eh loser Schotter, da darf das Hinterrad auch mal blockieren, also da macht man nichts kaputt.
Man macht in diesem Steinfeld nichts kaputt und diese Steine liegen da schon seit Millionen von Jahren und dem Stein da oben ist es ziemlich egal, ob der jetzt 30 Zentimeter links oder rechts irgendwie der nächsten 10 Millionen Jahre liegt. Das genau, ist was anderes wie hochsensible Wege im Wald oder ja, genau da oben. Es ist einfach ja anderes, eine andere Welt und
und ja, auf den Stacheldraht aufpasst.
Oh ja, das stimmt. Ja, nee, aber das ist schon so ein Thema, wo man da einfach genau ein bisschen zentraler ans Rad hocken, Fahrrad rollen lassen und ja, ein bisschen genau dem Rad eben ein bisschen Platz geben, sich selber die Linie zu suchen und eben so den Reiter spielen, der einfach sein Pferdchen so ein bisschen einfach im Zaum hält und die Leitplanken vorgibt, aber nicht stur sagt, ich will jetzt auf diesen Millimeter fahren. Weil
ein Fingerbremse und ich finde zu stark reindrücken.
Ja, Bremse. Auf jeden Fall. Es hat für mich immer so ein bisschen was wie Powder-Skifahren.
Ja.
Einfach dieses geschmeidige
Surfen.
Genau. Ja. Auch in den, auch die Kurven, nicht die Kurven fahren, indem man wirklich mit dem Lenker, wie soll ich sagen, das Vorderrad in die gewünschte Fahrtrichtung reinpresst, sondern das Rad ablegen, als wenn man mit dem Carving-Ski auf die Kante geht und ja, das Rad so durchsurfen lassen. Und solange sich beide Räder drehen, wird sich das Rad seinen Weg durch den losen Untergrund suchen und auch wenn es mal rutscht, rutschen lassen, solange sich Räder drehen, stabilisieren sich die Räder auch, ohne jetzt Plattitüden zu bedienen, aber Geschwindigkeit stabilisiert und je schneller sich so ein Rad dreht, desto stabiler ja, fährt so ein Fahrrad. Und es ist am Anfang keine Frage, ungewohnt.
Ja, sehr ungewohnt.
Auf jeden aber je Fall. Besser man sich darauf einlässt, desto mehr Sicherheit wird man plötzlich empfinden. Und dann kommt nämlich wirklich auf einmal Flow auf und dann macht Schotterfahren
einfach richtig Bock.
Viel Spaß. Ich finde es auch immer wieder geil.
Ja, mir wird nachgesagt, dass ich ein recht guter Surfer sei. Und weil man weiß es nicht, zu wenig Verhältnismäßigkeiten da bis dato gesehen, aber mir macht es mega Bock. Also ich kann mich da schon gut drauf einlassen, irgendwie so durch dieses hochalpine Zeug, was ich halt auch ja, beruflich ziemlich viel fahre. Irgendwie hat sich schon so eingebürgert, dass ich da ganz gut klarkomme und ja. Das da oben ist auf jeden Fall ein großes Gesamtspektakel.
Ja.
Also von dem Blick über diese ja wirklich massiv anmutende Festung hin zu einem geilen Trail. Ist einfach ein Erlebnis.
Absolut. Und wenn man dann am Col ankommt, verändert sich die Charakteristik des Trails recht schlagartig, denn dann geht es von losem Schotter auf festen Fels und da kommen dann
Andere Skills
in Frage, weil man auf recht großen Felsplatten ziemlich steil dann fast schon, ja, so ein bisschen mit, ich will nicht sagen, Trail-Skills braucht es nicht, aber eben diese Bike-Bergsteiger-Skills, da will das Hinterrad mal umgesetzt werden. Ja, aber werden.
Es geht schon in die
Es geht in die Schule. Vertikale auch rein, also ja. Das wird richtig steil da.
Nicht,
und es sind große Brocken.
Ja, nicht lang, also davon sollte man sich jetzt auch nicht abschrecken lassen, auch wenn man jetzt schon für sich selber merkt, dass man das vielleicht nicht fahren kann.
Wenn du schiebst, dauert es eine halbe Stunde.
Genau, aber ich kann sagen, es lohnt sich trotzdem, es auch zu schieben, weil der Trail, der danach kommt, es allemal wieder wettmacht.
Ja, definitiv. Aber auch das Stück ist seine Reise wert. Ja. Also es ist Teil von einer großen Reise und natürlich wird da ein bisschen, sage ich mal so salopp, ein bisschen ausgesiebt. Wer dann da tatsächlich noch die, ja, auch die mentale Stärke so mitbringt, oder Markus?
Ja, ja.
Sich wirklich da auf seine fahrtechnischen Skills zu vertrauen. Ja. Aber
und auch auf die physischen, weil man Tag ist da halt,
sehr genau, lang,
der Tag ist dann schon lang und da hat man schon viele Körner liegen lassen. Und dann, ja eben, mit Hinstellen. Körperlicher Erschöpfung auch die Konzentration zu haben. Man muss präzise fahren, so präzise dann die Linien zu setzen und da über die Felsen drüber zu balancieren.
Ja, und auch körperlich. Also man muss sich da schon echt richtig anstrengen. Es ist schon auch körperspannungstechnisch schon auch richtig, richtig Arbeit, so Spitzkehren umsetzen. Also ich glaube, jeder, der da jetzt zuhört, der weiß schon, dass auch Abfahren richtig anstrengend werden kann.
Und, aber es soll trotzdem nicht abschrecken.
Nee,
also, wie gesagt, überhaupt nicht. Nee, also das, man kann es schieben und es dauert nicht einen halben Tag, das runterzuschieben.
Nee, gar nicht. Also, es ist wirklich, vielleicht lass es 200 Höhenmeter sein, oder? Genau. Also wirklich, wenn man das auch das Verhältnis setzt, dass man 2000 Höhenmeter wirklich einen Spitzentrail hat. Dann sind 200 Höhenmeter, wo der ein oder andere jetzt mal...
Spitzentrail oder ein Spitzkerntrail?
Beides. Spitzkerntrail.
Ja. Nee. Aber unten raus dann eben nicht mehr. Also nee, wenn man dann dieses Steinfeld überwunden hat, diese halbe Stunde gegebenenfalls schieben, teilweise schieben, sektionsweise schieben, dann kommt man wieder...
Ja, voll zurück aufs Fahrrad. Ja. Dann ist man wieder... fest im Sattel und oder nicht im Sattel. Wir haben ja gelernt, irgendwann das stehend Abfahren
auch Vorteile hat.
Auch Vorteile hat. Aber man steigt wieder zurück aufs Rad und hat wirklich da dann einen Trail, der
einem aus dem Tal herausführt. Also,
ja, voll, stimmt. Da taucht dann eben aus dieser steilen Flanke wieder in so einen
Wald auch ein.
Neues.
Es wird dann lieblicher.
Ja, da genau, lieblicher. Ja,
das ist ein schönes neues
Wiesengelände, so ein bisschen Almwiesengelände, Bachläufe und.
Ja, genau, es geht dann Trail eben da wirklich so in diesem, zieht sich da aus dem Tal so raus, an der Hangkante, Flanke so ein bisschen entlang. Und wird einfach immer lieblicher, ja, trifft es gut. Man bis, kommt aus diesem...
Bis man im Klavier dann ankommt.
aus diesem Mad Max Endzeit-Geröll, kein Blümchen, nix, kommt man so langsam in die Tauchmanni-Wiesen rein.
Man könnte sagen, entgegen Mad Max hat der Trail ein Happy End. Also aus der Ödnis kommt man dann tatsächlich wieder in eine fruchtbare Welt zurück.
Ja, und dann schießt man da so durch dieses Gelände mit viel Bewegung, abwechslungsreich. Man ist weiter schon voll fokussiert, oder?
Ja.
Auf dem Trail ist es schon immer noch so, dass man nicht schlafen sollte. Und ja, dann geht es so langsam hinab, Stück für Stück.
Genau, und dann ist man im Klavier und dann, kann man... Wenn man
dann
Bock
noch
hat,
wenn der Tag noch
gleich reicht, auf der anderen Seite zwei, nämlich die es gemacht haben.
Quatsch, ja.
Die haben den Mont Klaus Fleischer und der Stefan
noch,
Schlie.
Und sind dann noch.
Und die riefen mich da, an, irgendwie irgendwas. Dein Buch ist kaputt, haben sie gemeint. Dein Buch ist kaputt, weil die sind mit dem Buch, mit dem Supertrails Buch gefahren und meinten, ja, irgendwie, sie waren nach einem halben Tag durch. Und haben dann noch direkt den Sette Colori mit angehängt.
ich würde sagen, die haben auf jeden Fall mehr wie einen Akku.
Ja,
man ja, muss hat genau. Klaus Fleischer hatten sie auch Prototypen von irgendwelchen Superzellen dabei.
Für alle, die Namen nicht kennen, Klaus Fleischer, der Geschäftsführer von Bosch E-Bike Systems, also sprich, der Mann sitzt an der Quelle, was die modernsten E-Bike-Systeme am Markt angeht. Und Stefan Schlie, seines Zeichens Markenbotschafter von Bosch und eben auch ein begnadeter Künstler auf dem Rad. Also die zwei sollten jetzt vielleicht nicht als Referenz dienen für alle.
Bitte nicht. Also wenn ihr am Ende des Tages richtig kaputt seid und müde seid, ihr dürft es. Also es ist keine Schande, nach dieser Tour in Clavier irgendwie dann einfach sein Bier einfach in die Hand zu nehmen. Und
so wie wir das gemacht haben.
Genau, den lieben Gott einen guten Mann sein.
Genau, lassen. Den lieben Gott einen guten Mann sein und diesen ja einfach diese Tour auch dann zu verarbeiten.
Ja, weil es geht nämlich von Clavier nämlich auch noch echt lang wieder zurück zum Ausgangspunkt. Gell? Also ich kann mich erinnern, das war nochmal gut ein, zwei Stunden. Ja,
es sind dann nochmal 500 Höhenmeter. Das sind dann einfach noch... Tiefenmeter. Tiefenmeter, genau. Aber
immer wieder so Stiche hoch auch, glaube ich. Und so.
Also es ist eine lange Tour.
Es ist ein Brett.
Ja. Und das merkt man vielleicht auch daran, weil wir jetzt schon seit knapp einer Stunde über eine Tour sprechen. Wir hoffen, euch damit nicht gelangweilt zu haben, denn das soll es ja nicht gewesen sein. Wir haben ja noch mehr. Die Region ist eben unglaublich vielfältig und du hast es gerade schon angesprochen, Klaus Fleischer und Stefan Schlie sind dann gerade mal noch, nachdem sie den Mont Chamartin gemacht haben, schnell noch rüber zum Lago di Sette Colori. Das ist nämlich ein weiteres Juwel in der Region und für mich jetzt ganz persönlich einer meiner absoluten Lieblingstrails.
Meine auch.
Überhaupt. Ja. Überhaupt.
Überhaupt.
Und wenn wir...
Ja, schon...
Ich finde den super.
Sagt schon einiges, gell, überhaupt. Aber ich muss auch sagen, also...
Ich habe dich ja damals fast schon rüber prügeln müssen.
Ja.
Weil eigentlich war der ja gar nicht auf unserer Agenda gestanden, der Trail. Das war ja...
Ach stimmt, das war ja von dir, war das ein Tipp sogar,
genau, glaube ich. Genau, ich habe den Tipp bekommen, nämlich von einem Italiener, auch kein Unbekannter, sondern von Federico Biora. Das ist der Gründer und Geschäftsführer von MDE Bikes. Das ist eine ganz kleine Mountainbike-Manufaktur aus Turin, die wirklich in Turin noch Mountainbike-Aluminiumrahmen in Handarbeit fertigen, ähnlich wie Nikolai das in Deutschland macht. Und der Federico, der Inhaber, ist eben selbst auch ja sehr guter, vor allem aber eben ein leidenschaftlicher Mountainbiker. Und ich hatte Federico vor vielen Jahren mal bei ihm im Werk in Turin besucht und hatte ihn gefragt, ob er im Susatal einen Geheimtipp hat. Gut, jetzt ein Geheimtipp ist es nicht, weil bei italienischen Mountainbikern ist die Tour um den Lago Sette Colori recht bekannt. Aber er hat mir die empfohlen, gesagt, wenn du einen wirklich abwechslungsreichen Trail fahren willst, sagt er dann, das ist einer der, auch er sagt, er sei ihm einer der besten Trails, die er kennt.
Jetzt fällt mir auch gerade wieder die Story ein, wie das zustande kam. Wir waren doch da unterwegs in Badonecchia, haben diese Tour gefahren, die gar nichts war.
Genau.
Mit so einem Guide irgendwie, der nur das Beste wollte.
Ja.
Aber der kam dann an mit einem Fatbike ungefedert und hat uns dann geguided irgendwie der wollte uns eine super Tour zeigen und wir dann so, ganz nett, aber dafür hätten wir jetzt nicht irgendwie 1000 Kilometer dahin fahren müssen. Und dann haben wir überlegt, ja scheiße, was machen wir denn anstatt dessen jetzt für eine Tour? Der Chamartin war eh gesetzt,
genau.
Aber was machen wir anstatt dessen für eine Tour? Und dann kamst du, dann jetzt fällt es mir wieder ein.
Ja. Ne? Ja. Man muss, jetzt wenn wir da gerade schon beim Anekdoten erzählen, sind auf dem Weg dann von Badonecchia rüber nach Morgenèvre, weil Morgenèvre ist neben
Clavier.
Der ist eigentlich, finde ich, der beste Ausgangspunkt für die Tour, in Morgenèvre zu starten. Genau, Markus, Sabine, Tino und ich sind dann damals mit zwei Autos von Badonecchia rüber und da seid ihr erstmal am Pass liegen geblieben, weil dir der Sprit ausgegangen ist, Markus.
Ja, ja.
Aber wenn man das dann geschafft hat, dann, ich glaube auch, warum der so beliebt ist, ist einfach, weil man in der Hochsaison tatsächlich halt auch in Montgenèvre einen Bikepark hat, der auch, ja, der ist cool zum Fahren und das ist natürlich, glaube ich, auch ein riesen Credit oder Bonus gerade für diesen Sette Colori, weil genau anders wie beim Chamartin man einfach sich nicht irgendwie die Seele aus dem Leib prügeln muss beim Hochradeln, sondern mit den Bahnen eigentlich einen riesengroßen Support bekommt für einen wahnsinnig langen, schönen Trail und ich glaube deswegen macht es die Tour auch einfach so so großartig tatsächlich.
Genau, Montgenèvre ist klar als Wintersportort vor allem bekannt, aber eben auch im Sommer hat es dann einen sehr weitläufigen Bikepark auf beiden Seiten des Ortes, also auf beiden Talseiten.
Nord und Süd.
Nord und Süd. Und es hat auch richtig knackige Downhill-Strecken. Deswegen war da auch nicht zum ersten Mal die französische Downhill-Meisterschaft beispielsweise.
Mhm.
Also das hat schon echt viel zu bieten. Und wenn man nach Briançon blickt, dann liegt eben auf der linken Seite der Hang, an dem dann auch der besagte Trail um den Lago di Sette Colori zu finden ist. Man kann von Morgenèvre einfach hochfahren. In dem Fall ist es zwar weit, auch hier sind es wieder viele Höhenmeter, die man hochstampeln muss, aber zum Glück sind die Hänge dort nicht so steil.
Ja, es gibt halt eine gute Piste, genau. Militär, also keine Militärpiste, aber einfach eine Skigebietsvorstraße hoch, die unten noch relativ human ist zum Hochradeln und im oberen Teil dann schon auch mal zwischendurch richtig, ja, richtig mühsam steil wird, ist dann quasi wieder ein bisschen abflacht. Aber genau, man kann natürlich auch, wenn man außerhalb der Saison ist, natürlich das auch einfach radeln. Ist jetzt auch nicht, ja, einfach nicht so ein Brett wie der Chaberton. Man ist, glaube ich, fast 1000 Höhenmeter
tiefer.
Tiefer, nicht ja. ganz. Ich glaube 800.
Ja.
Ja, 800 Höhenmeter weniger, selbst wenn man ein Klavier startet.
Genau, und dann fährt man hoch. Also man kann, wie du sagst, in der Hauptsaison sind sogar alle Lifte an. Also im Hochsommer sind alle Lifte an und bringen einen dann eben auch zum höchsten Punkt. Auch wieder eine sehr große Militäranlage, das Fort du Gondron. Also mein Französisch ist, lässt zu wünschen übrig. Und von der Anlage, da geht dann ein Trail über, ich würde schon fast sagen, eine Hochebene.
Ja, das ist so eine wahnsinnig weitläufige Alpwiesenlandschaft, genau, ja. wie man so ein bisschen vielleicht sogar von uns jetzt kennt, so ja. großflächig, weit, also sehr, sehr lieblich, also auch ja. von den Hangneigungen her, total moderat. Und
genau, und da geht es aber dann konstant über einen Single Trail, also da ist man dann wirklich auch weg von 4x4 Tracks, sondern man hat dann wirklich einen richtigen Single Trail und der geht eigentlich in so einem konstanten Wechsel auf und ab. Hoch und
ja,
runter.
Super schön, ja. Man spielt sich da so entlang und gerade mit den mit der bahnbrechenden Erfindung einer Vario-Sattelstütze macht es richtig Laune, sich da am Hang entlang zu spielen.
Ja.
Und ja, so ein bisschen auf diese Sette Colori, zu Deutsch, sieben Seen zu blicken.
Nee, das heißt ja sieben Farben, ja, eigentlich.
Genau, der,
oder?
Ah, das hat es tatsächlich. Der
Lago
ist der See der sieben Farben, wobei ich jetzt keine ja. sieben Farben da.
Ja, genau. Entdecken also da muss man da, dazu andere sagen.
Brille mitnehmen.
Da muss man mitnehmen. Dazu sagen, der See hat eigentlich auch einen anderen Namen. Die Lago di Sette Colori hat man ihm erst später gegeben und diese Farbvielfalt, die in dem, durch das Sette Colori wiedergespiegelt wird, die findet man wohl nur zu einer ganz bestimmten Jahreszeit, wenn die Sonne tief steht, weil dann bricht sich das Licht in diesem Bergsee so sehr, dass der wirklich zu leuchten anfängt. So hat es mir Federico als Einheimischer erzählt.
Ja, ist klar.
Und eben, wenn man jetzt, wie wir, zur Mittagszeit, in der Mittagssonne, in dem das Licht eben stumpf von oben auf dem See fällt, ist das ehrlich gesagt völlig unspektakulär. Ja, das ist auch kein schöner See.
Nee.
Es ist einfach eine große Pfütze, die da oben am Berg ist.
Ähnlich wie am Goldsee, wo man einfach gar ja. nicht weiß, warum.
Ja, den gibt's ja gar nicht mehr.
Ich wollte sagen,
da
wenn da überhaupt mal Wasser drin wäre.
Wasser mehr drin, aber. Ja. Aber genau, ich glaube, das Thema ist trotzdem, dass es einfach wahnsinnig schön ist da oben.
Die Landschaft.
Also, die Landschaft ist atemberaubend.
Ja.
Also wirklich wunderschön und gerade wenn man dann auf die Rückseite eben in den Trail einbiegt und man einfach auch nichts mehr von diesem Skizirkus hat, der einem da natürlich irgendwie schon sehr dankbar geholfen hat. Aber ich finde immer schon so diese Skigebiets-Panoramas sind irgendwie so ein bisschen eine eigene Welt, die mich jetzt persönlich nicht so catcht.
Aber was ich da eben so spannend finde, ist, dass man hat linke Hand ist ein ziemlich langer Bergrücken. Und der trennt diese zwei Welten, weil auf
ja,
der
voll.
Einen Seite eben dieses Skigebiet, diese ja. Skischaukel, muss man ja fast ja, schon sagen, ja, ist.
Riesig.
Und auf der rechten Seite, die, auf der der See liegt und die Seite, die in besagtes Galliatal dann auch runterführt, da kriegt man von dem Skigebiet einfach gar nichts mit.
Nee.
Ich muss jetzt nochmal sagen, Skigebiet, also ehrlich gesagt, ich hatte nicht den Eindruck, dass da für das Skigebiet irgendwie der halbe Berg umgegraben worden ist. Wie zum Beispiel jetzt in Livigno oder sowas, ja, wo du echt hochfährst und du eigentlich gar nicht am liebsten wegschauen würdest, weil der Berg komplett abgetragen und vernarbt und Drainagerinnen und Leitungen für die Beschneiungsanlagen und so weiter siehst, sondern es sieht eigentlich so aus, also du siehst halt die Lifte, aber von der Vegetation her sieht nicht aus wie jetzt in irgendeinem Retorten Ski, französischen sonstiges Skiort-Ding, ja,
oder Ischgl oder so.
Oder Ischgl, ja.
Ja, das stimmt.
Also
das
deswegen,
stimmt
also ja. auch auf der Seite, wo das Skigebiet ist, wo ja dann letztendlich der Trail anfängt auch und der verläuft ja dann durch so schönes Hoch, wie sagst du, Hochheidegelände oder Heidegelände oder eine schöne Vegetation, ja,
also
eigentlich da oben.
So Weide, ne? Ja, so Alpviehgelände.
Ja, ebenso. Und das sieht jetzt nicht nach typischem Skigebiet.
Nein, eigentlich
aus.
Nee, wobei man auch sagen muss, dass der Trail selber ja dann auch nochmal nach rechts aus dem Skigebiet rausfällt,
ja.
Und dann eintaucht in einen super schönen Bergwald. Also du hast ja
dann,
diesen riesigen Lärchenwald. Deswegen ist für mich die Tour um den Lago Sette Colori oder allgemein die Gegend auch wieder so eine typische Herbstattraktion.
Ja, definitiv. Wenn die Herbstfarben, also ich war jetzt eben auch gerade erst noch im Herbst irgendwie 3 Wochen, so 4 Wochen in den Westalpen. Und einfach diese Herbststimmung ist einfach legendär, wenn diese Gräser so, ja, auch dieses Gelb schon haben, dieses fast vertrocknete Gelb, und du dann merkst, so jetzt fangen die Lärchen an, langsam Farben zu bekommen, und eben diese klaren Sichten, klaren Fernsichten, dann ist es einfach, ja, da liegst einfach.
Und das Geile ist, du schaust, deswegen ist es auch, sollte man vielleicht den Schabertor am Vortag gemacht haben und am Tag später den Sette Colori, weil du schaust auf diesem Schabertor drauf und denkst dir, warte, heute, also gestern
war die Zeit, waren wir noch da oben,
und ja, ist schon beeindruckender. Und
ja, voll.
Im Angesicht dieses Königs, man sagt der König der kottischen Alpen, durch die Krone oben, durch diese Festung da oben, angesichts dessen fährst du da runter durch diese super geilen Trails und tauchst dann unten in den Märchenwald ein, wo dann nochmal eine Steigerung kommt an Trail. Und ich glaube, der ist nicht für Mountainbiker gebaut.
Ne, das ist, genau. Er ist nicht für Mountainbiker gebaut, aber er ist für Mountainbiker freigegeben.
Also aber er legal. Könnte genau für Mountainbiker gebaut sein, weil der ist perfekt.
Weil er, also wir haben jetzt hier gerade, Markus hat gerade auch noch ein Bild aufgeschlagen, um uns das nochmal vor Augen zu führen. Für euch, liebe Zuhörer, wenn ihr euch selber da Bilder von machen wollt, schaut bitte unbedingt auf unseren Outdoor Active Account. Wir haben euch natürlich da auch wieder die GPX-Daten hinterlegt, aber die Touren natürlich auch mit unseren Erinnerungen, also mit unseren Bildern versehen und angereichert. Also wenn ihr euch selber einfach mal ein Bild machen wollt, sofern wir das jetzt gerade noch nicht bildlich genug beschreiben konnten, schaut euch die Bilder an.
Oder das Buch kaufen.
Wollte gerade sagen, oder kauft euch das Buch von Markus. Da sind auch ein paar wunderschöne Abzüge dieses Trails drin und auch vom Chabertin. Also wenn wir es nicht geschafft haben, euch das bildlich rüberzubringen, dann spickt doch nochmal, um euch dann wirklich in der Entscheidung zu festigen, dass das beides super Trails sind.
Ich versuch's. Ohne dem Markus jetzt das Geschäft kaputt machen zu wollen, versuche ich es jetzt trotzdem noch mal so bildlich wie möglich zu beschreiben. Stellt euch einen Trail vor, der in ein hochalpines Seitental reinläuft, oben noch oberhalb der Baumgrenze. Der Trail schlängelt sich, und es ist wie eine Schlangenlinie, schlängelt er sich durch Almwiesen mit so fast kniehohem Gestrüpp. Blaubeerfelder. Wirklich Blaubeersträucher, die da den Boden säumen. Und dann taucht der Trail ein in dieses Tal, das geradewegs wie so ein V-Schnitt zum Mont Chabertin läuft. Und der Kontrast ist so unglaublich, weil dieser raue, felsige, ich will nicht sagen triste, aber doch eben sehr monotone Felsbrocken Chabertin im so krassen Kontrast steht zu diesen lieblichen Wäldern und Almwiesen, und da ist so viel Leben auf der Seite, durch die der Trail dann durchläuft. Und warum ist der Trail für Mountainbiker so geil? Er ist nicht steil. Der Trail ist einfach total, nicht total flach, aber er ist so flach, dass man eben einfach so dahin flowen kann. Man kann es so fließen lassen.
No break.
Man muss nicht die ganze Zeit auf der Bremse stehen, sondern man kann es einfach rollen lassen. Und das dann gepaart mit so einem total griffigen Waldboden, mit schnellen Richtungswechseln, schönen Wurzelfeldern. Keine Überraschung, keine Kurven, die man irgendwie nicht einsehen kann, sondern man kann es einfach laufen lassen. Richtig geil.
Ja, und ich glaube, das Schönste an dem ist einfach diese perfekte Hommage an Bewegungen, die da halt irgendwie entsteht. Man fährt so los und denkt sich, boah, schöne Kurve, coole Bewegung und dann noch eine bessere Bewegung und die Kombinationen von den Bewegungen und dann eben auch mal ein Wurzelfeld und dann wieder irgendwo ein kleines Teil, wo man ein bisschen abziehen kann und dann wieder rein in die Kurve und man hat das Gefühl so, also wer auch immer diesen Weg vor Jahrhunderten gebaut hat, er war ein Mountainbiker. Oder er hatte schon eine wahnsinnige Vision, wie man vielleicht in 200 Jahren diesen Weg nutzt, weil es einfach, also wenn jemand einen Trail bauen will, der wird geiler, kann es eigentlich auch nicht heute angelegt werden.
Also für alle Trailbuilder, für alle Regionen, die sich gute Trails noch jetzt bauen möchten, holt euch dort vielleicht Inspiration.
Also es lohnt sich. Grundsätzlich in der Gegend würde ich jedem Trailbuilder mal eine Reise dahin wünschen, weil ja gerade diese Gegend einfach für das Fahrradfahren paradiesisch ist. Also es ist jetzt nicht der einzigste Weg, der eigentlich so wahnsinnig geil zum Fahrradfahren ist. Da gibt es hunderte, die so schön sind, aber eben durch diese, durch dieses Gesamtbild von diesem Trail mit diesem Alpinen und diese Seen und auch die Blicke rüber ins Queyras. Also wir sind jetzt ja schon mit den Blicken tatsächlich irgendwie auf der französischen Seite oben und biegen dann einfach ab in diesen genialen Wald, um wieder Insel- oder Länderhopping zu machen.
Genau, man passiert immer wieder die Grenze zwischen Italien und
Frankreich. Ja, ich glaube dreimal oder so, also gerade auf dem Kamm oben biegt man immer wieder über die Grenzsteine und hat immer...
Mit dem Blick auf die Uhr, denke ich, würde ich den Lago di Sette Colori, der ihn dann final in Klavier. Ich denke, ich werde es nicht mehr lernen.
Ich kann kein Wort
Französisch, aber das weiß ich. Klavier. Der ihn dann in Klavier ausspuckt und man dann entweder zurück nach Morgenèvre tritt, das sind dann tatsächlich nochmal ein paar hundert.
Nee, nach Finils meinst du?
Nein, wir hatten das Auto jetzt in dem Fall in Morgenèvre stehen. Man kann aber auch den Bus nehmen. Man kann dann tatsächlich angenehmerweise den Bus nehmen, den Linienbus und sich hoch chauffieren lassen. Genau. Damit würde ich es aber auch an der Stelle in der Ecke gut sein lassen und würde einfach gerne nochmal dich fragen, Eric, was gibt es denn da sonst noch so an Schmankerln?
Boah, die Liste ist lang, Maxi. Wie gesagt, die auch von Morgenèvre selber aus könnte man noch eben in das französische Seitental reinfahren, Richtung Les Fonds, dieses Gallierdorf. Und da wiederum gibt es dann für mich eins der überhaupt der Highlights in der Region. Eben von dem letzten Ort könnte man dann so mühsamerweise, muss man auch sagen, es sind 1000 Höhenmeter schieben und tragen bis zu dem Pic Malrif. Mit einer 300-400 Höhenmeter auf so einer Ridge, auch über einem wahnsinnig schönen See. Und für die ganz Fleißigen kann man noch auf 3-3 einen Gipfel besteigen. Also der ist noch weit höher wie der Chaberton. Das Name ist Gran Galiza. Der hat 3-3, ist auch ein Grenzberg. Und von da gibt es einen Trail von 3-3 auf 1600 ins tiefste Queyras. Auf die französische Seite.
Wenn du sagst, den Gipfel besteigen, dann mit Rad.
Ja,
also man geht dann mit Rad auf
den Gipfel. Weil das Bike-Depot ist so 20 Höhenmeter unterhalb vom Gipfel und ab da ist der durchgängig fahrbar. 1700 Tiefenmeter am Stück.
Wow.
Burner Alpiner Trail und eben auch teilweise oben alpin, aber jetzt nicht zu schwer. Es gibt keine Schiebestelle.
Schon veröffentlicht irgendwo, oder?
Nee.
Und wenn du
dann nicht weiter beschreiben.
Genau, kein Podcast mehr machen. Nee, wir haben diesen Pic Malrif, den fahren wir schon etliche Jahre auch. Und jetzt hatte ich meine sehr, sehr fitte Gruppe und dann haben wir echt den Gran Gleiser in Angriff genommen mit den Gästen auch. Und das ist dann schon
super.
Ein Highlight.
Wie würdest du denn die Schwierigkeit beschreiben? Weil das ist, denke ich, vielleicht für unsere Zuhörer auch noch wichtig. Wir haben jetzt ja oft, auch gerade bei diesen letzten beiden Touren, ja immer recht dramatische Bilder gezeichnet. Wenn man das jetzt mal einordnet, gerade du als erfahrener Trailguide, Bikeguide, der das kommerziell, professionell betreibt, du bist mit vielen Menschen schon eben auf diesen Touren gewesen. Kannst du das so beschreiben, dass unsere Zuhörer ein Bild bekommen, was da auf sie zukommt?
Ja, also im Endeffekt, das Hochalpine ist so wie von der Schwierigkeit wird vielleicht Maritsjoch oder maximal Tibet Trail. Klar, es gibt schon auch mal eine Spitzkehre und es gibt steilere Passagen, aber vom Grundsatz würde ich sagen, es ist so S2 mit S3 Stellen und auch von der Exponiertheit ist es keine Todeszone, da ist jetzt Tibet Trail deutlich schwieriger. Also ich würde sagen so Maritsjoch, Martelltal.
Sprichst du jetzt vom Runterfahren?
Vom oder Runterfahren.
Nur vom Runterfahren?
Genau, nur vom Runterfahren und auch die unteren 600, 700 Höhenmeter, die sind einfach Fahrspaß pur vergleichbar mit dem Set de Colori. Das ist besser, geht's nicht. Es ist einfach nur eine Bewegung an die andere und die ist perfekt abgestimmt zum Fahrradfahren. Und oben ist es einfach auch so Schiefersand, wie jetzt genau vielleicht Maritsjoch oben der Einstieg, wobei das würde ich sagen, ist schwerer wie der Gipfel vom Galicia. Genau, da ist auch die Kombi natürlich die Schwierigkeit, dass man eigentlich 1400, 1500 Höhenmeter auf einem Single Trail hoch muss. Also es gibt keine Piste, man kann gut schieben, weite Teile, aber oben gibt es fast 700 Höhenmeter, die jetzt tatsächlich auch mit dem E-Bike nicht fahrbar sind.
Aber kann man das E-Bike schieben oder muss man das E-Bike tragen? Das ist ja immer der springende Punkt,
wenn es darum geht. Sagen,
nimmt man das E-Bike oder das klassische Bike? Ja?
Also wir haben das dieses Jahr eben bei dem Film, der dann rauskommt, gemacht und da hatte das Team auch ein normales Bike und sie haben das E-Bike nicht mitgenommen, weil es doch einfach zu viel Tragerei ist.
Okay. Das heißt, wenn du sagst, den Film, den ihr gemacht habt, da wart ihr mit einem Bayerischen Rundfunk?
Ja, genau. Wir haben jetzt mit dem Bayerischen Rundfunk haben wir genau ein Filmprojekt gemacht, das zweite jetzt schon und da machen wir eben eine Durchquerung von Briançon bis ans Mittelmeer.
Wow.
Genau, also das ist eine Tour, die wir schon seit 7 oder 8 Jahren eigentlich mit den Gästen auch so fahren und die ziemlich perfektioniert haben und das ist einfach eine Reise über 6 Biketage, eben von da, wo wir jetzt uns unterhalten haben, bis ans Mittelmeer und genau, die höchsten Punkte sind auch 3000 Bikebergsteigergipfel oder Bergradeln, was mir irgendwie ein besserer Begriff ist, weil ich finde Bergsteigen ist für mich eine Definition, wo es halt keinen Weg und keine Markierung mehr gibt. Also Bergradeln auf jeden Fall vom Allerfeinsten. Und ja, rund um Briançon ist natürlich auch noch wahnsinnig viel. Also im Nevastal, französische Seite, Montabour und das ganze Nevas und dann ein bisschen Richtung La Grave gibt es sensationelle Trails. Also einiges kann auch geschattelt werden. Es gibt noch einen großen Park, ein Serre Chevalier. Und eben genau die zwei Highlights, an denen wir heute mit dem Auto schon vorbeigefahren sind, der große Hannibal Trail am Lac de Mont-Cenis und eben der Occhiamelone mit seinen 3000 tiefen Meter Single Trail. Markus, Maxi.
Ja, das ist ein Projekt.
Nächstes Jahr.
Ja.
Da werden wir sicherlich nochmal eine eigene Folge zu machen, weil das klingt unglaublich vielversprechend und spannend. Also, und
genau, die Gegend ist...
Ich glaube, dein Buch wartet auch auf eine Fortsetzung,
auf jeden Fall, einen zweiten
Band.
Ja, doch, da gibt es einiges.
Und ja, für alle, die jetzt wirklich auf den Geschmack gekommen sind und das gerne selbst erleben würden, aber vielleicht haben wir es auch ein bisschen zu grob beschildert, ich weiß es nicht.
Beschildert haben wir es nicht.
Beschrieben.
Geschildert.
Das überlassen wir anderen.
Ich glaube, wir haben es schon sehr detailreich skizziert und vielleicht, ich hoffe, nicht zu viele Leute davon abgeschreckt, das nachzumachen, weil es ist nicht unmenschlich. Es lohnt sich.
Ich wollte aber damit sagen, dass wenn man es gerne machen möchte und vielleicht für sich selbst da jetzt einen gewissen Widerstand spürt, eben, man kann es bei dir auch buchen, Eric, bei Ride Alpine Trails.
Ja, genau.
Du hast verschiedenste Programme in den Westalpen, richtig?
Ja, definitiv. Also wir haben genau 5 oder 6 fixe Touren eben in den Westalpen. Oder ich glaube, mittlerweile sind es sogar mehr. Ich glaube, wir sind schon bei 8 verschiedenen Camps zwischen dem Aostatal und Nizza. Und wir machen aber auch ganz viel auf Anfrage. Wenn jemand genau sein eigenes Projekt realisiert haben will, dann machen wir das zusammen mit den Menschen, die das halt machen wollen, nach ihren Vorstellungen. Und die Westalpen sind schon so unser Aushängeschild geworden, auf jeden Fall. Wobei ich sagen muss, dass es jetzt nicht der einzigste schöne Fleck ist zum Biken, den die Menschen noch viel zu wenig auf dem Schirm haben. Also ich persönlich liebe auch das Friaul und Slowenien und darüber gibt es fast gar nichts.
Noch nicht.
Das ist tatsächlich auch ein völlig unterschätztes Juwel.
Ja, also geht ins Netz, schaut unter ridealpinetrails.com, alles zusammengeschrieben und ja, lasst euch überraschen, was der Eric und sein Team da an Mountainbike-Reisen anbieten.
Das ist Pik Mal Rief.
Wir schauen uns gerade hier nämlich die Website gemeinsam an und blicken auf die Bilder, die der Eric von dort mitgebracht hat. Wie gesagt, die Bilder, die Touren, ihr findet die in unserem Outdoor Active Account. Und ja, ich würde sagen, für heute lassen wir es gut sein.
Sind richtig lang geworden, glaube ich.
Ja, oder? Ja, tatsächlich.
Sendezeit vorbei.
Sendezeit heillos überschritten.
Steppen auf doppelte Geschwindigkeit.
Ich hoffe, es war kurzweilig genug und wer bis jetzt wirklich zugehört hat, vielen, vielen Dank für die Aufmerksamkeit, für euer Zuhören. Und ich würde mich riesig freuen, wenn ihr auch in der nächsten Episode mit dabei seid. Bis dahin.
Erik, vielen Dank.
Ja, genau. Danke, Marco.
Danke fürs dabei sein, Erik.
Für die Zeit und die schönen Geschichten rund um die Gegend. Und ja,
dann beim nächsten bald. Mal auf dem Rad.
Beim nächsten Mal auf dem Rad, um wieder Material für einen Podcast zu sammeln. Da freue ich mich schon drauf. Die Tour steht schon. Ich muss nur noch die Jahreszeit passend dazu kommen.
In diesem Sinne, liebe Zuhörer, ride on.
Ride on.
Servus. Ciao.